Mark ist Shootingstar der Nürnberger Kunstszene. Manche versteigern sich sogar in die Behauptung, er sei ein Genie, ähnlich dem eines Albrecht Dürer, was Neid und Missgunst hervorruft. Nicht so bei seinen Fans, sie liegen ihm zu Füßen. Für Aufsehen sorgt Marks Verkündung, fortan keine weiteren Meisterwerke mehr schaffen zu wollen, was den Wert der vorhandenen Bilder noch mehr in die Höhe schnellen lässt. Alle Welt reißt sich jetzt um die raren Stücke. Angesichts dieser Ereignisse, die für Schlagzeilen sorgen, gerät ein Todesfall zur Randnotiz. Nürnbergs 7. Drogentoter in diesem Jahr wurde aufgefunden, ein Kunststudent namens Leon.
Mord in Franken. Ein in Franken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen.
Hallo und herzlich willkommen zum Krimi-Podcast-Format von infranken.de. Herzlich willkommen zu Mord in Franken. Mein Name ist Jan Beinsen und ich bin Krimi-Autor. In meinen Franken-Krimis rund um den Fotografen und Hobbydetektiv Paul Fleming geht es natürlich um Mord. Aber das ist nicht alles. Denn jeder Fall führt auch in die Vergangenheit mit Bezug auf ein historisches Ereignis oder eine bekannte Person aus der fränkischen Geschichte. Deshalb habe ich mir Verstärkung geholt, Expertinnen und Experten, die mit uns in die teils düstere Vergangenheit Frankens abtauchen. Heute habe ich den Sammelband Tod auf Fränkisch dabei und stelle euch den Kurzkrimi Agnes und der Engel vor. Und darum geht's. Staatsanwältin Katinka Blom trifft sich mit ihrer Freundin Astrid, Kunstexpertin in einem Museum. Astrid berichtet von einem Gespräch über einen Sensationsfund im Museumsarchiv. Dann erfahren sie, dass das gerade entdeckte Meisterwerk gestohlen wurde. Bevor wir uns nun in den spannenden Fall stürzen, möchte ich euch noch fränkischerezepte.de vorstellen, den Sponsor unserer heutigen Folge. Taucht ein in die Welt der fränkischen Kulinarik unter fränkische-rezepte.de. Original oder Fälschung? Kunstbetrügern auf der Spur. So unsere neue Podcast-Folge. Und heute bei mir, wie es der Zufall will, derselbe Vorname, Astrid Seichter. Als Beraterin und Tippgeberin schon seit vielen Jahren, eigentlich seit Anfang meiner Franken-Krimi-Reihe dabei. Kirche und Museen sind ihre Schwerpunkte und darüber hat sie immer wieder Interessantes zu erzählen.
Hallo Jan.
Ja, in dieser kleinen Szene, die ich ganz am Anfang gelesen habe, das war übrigens ja quasi ein Teaser für den neuen Paul Fleming-Krimi, Dürers Erbe wird er heißen, wahrscheinlich, ganz sicher ist es noch nicht, weil das ist so ein Arbeitstitel, da kommt mein Hobbyermittler, Hobbydetektiv Paul Fleming nämlich genau mit dieser Szene in Verbindung und muss da so einen kniffligen Fall lösen. Du selber bist ja auch maßgeblich jetzt beteiligt gewesen im Aufbau des Nürnberger Bibelmuseums, ein neues Museum in Nürnberg, und hast auch damit zu tun gehabt bei der Auswahl der Museumsexponate. Seid ihr da auch manchmal über das eine oder andere gestolpert, wo man nicht sicher sein kann, Original oder Fälschung?
Das Erste, was wir immer klären müssten, jetzt auch bei Bibeln, die wir in unsere Sammlung aufnehmen, sind die Menschen, die uns die Bibeln geben, überhaupt wirklich die Eigentümer. Also, weil als Museum bist du ja einer ethischen Linie verpflichtet und da muss natürlich ganz klar sein, dass die Objekte, die du hast, dass die von dem Menschen sind und dass da keine anderen Ansprüche sind. Und dann ist nochmal die Frage, ob das aus Raubkunst ist. Also zum Beispiel auf unserer Suche nach einer Torarolle, die wir ausstellen, ist natürlich auch ganz wichtig, dass diese also entweder wirklich profanisiert ist, also entsegnet, und dass sie eben nicht aus irgendeiner Beutekunst ist. Also wir hatten zum Beispiel mal Kontakt, wo wir eine Torarolle aus dem vorderasiatischen Raum bekommen hätten und das geht natürlich gar nicht. Ne? Also das ist dann ganz klar, dass das aus Kolonialzeiten ist und wahrscheinlich irgendwann mal geraubt wurde und dann kannst du das nicht im Museum ausstellen. Und das andere ist, dass wir tatsächlich ganz zu Beginn hat uns jemand angesprochen und hat uns auch dann ein Video geschickt von einer alten Bibel, auch aus dem vorderasiatischen Bereich und tatsächlich eine Bibel auch gebunden. Und das wäre sicher was wirklich Besonderes gewesen, aber mehr kann ich jetzt eben auch aus Gründen nicht sagen. Und das mussten wir auch ablehnen, weil das wäre auch definitiv Raubkunst gewesen.
Raubkunst, okay. Ja. Aber so Fälschung, du hast ja auch viel Erfahrung. Nehmen wir mal so ein ganz großes Museum hier aus dem fränkischen Raum, nämlich das Germanische Nationalmuseum. Dort warst du ja auch einige Jahre aktiv, hast Führungen unternommen. die haben ja da auch so eine Werkstatt mit Experten, die dann nicht nur für Restaurierung zuständig sind, sondern auch tatsächlich das eine oder andere abklopfen, ist es echt oder nicht echt.
Das machen die ganz sicher. Und ich denke, wenn da aber Ergebnisse sind, dann sind es nur die ganz spektakulären Fälle, die in die Öffentlichkeit kommen. Also, aber wenn natürlich neue Sachen angekauft werden, was ja auch ab und zu passiert, dann wird es nicht geschaut. Oder die ganzen Experten im Germanischen sind natürlich hoch angesehen und werden eben auch gefragt, wenn es um die Bewertung von Kunstgegenständen geht.
Jetzt schauen wir mal hier in Bamberg zum Beispiel, wenn man da durch die großen, durch die großen Kirchen zum Beispiel geht, durch die Gotteshäuser, da stehen ja auch weltbekannte Exponate. Kann man denn da immer sicher sein, dass die tatsächlich echt sind? Wird da auch ab und zu mal geprüft? Es gibt ja auch, hat man auch schon gehört, dass dann besonders ja, perfide Gangster dann sowas durch sehr originale Fälschungen austauschen.
Die sind ja richtig gut geworden. Ne? Also wenn man, also vor vielen Jahren, wenn man irgendein Kunstwerk gefälscht hat, hat man noch an dem noch nicht getrockneten Ölfarben dann feststellen können, dass die Kunstwerke gefälscht sind. Das Spannende, denke ich, wenn du, wir sind ja da eher so im mittelalterlichen Bereich, ist, dass die Kunstwerke ja nicht gekennzeichnet sind. Das Kennzeichnen von Kunst mit Signatur ist ja erst mit Albrecht Dürer angefangen. Und so kennt man die Kunstwerke immer nur in dem Sinne, dass man sagt, ja, das sind die Hände, das ist der Faltenwurf von dem Meister. Und so ist es natürlich schwierig, weil du musst die Kunstwerke wirklich über Untersuchungen dann zuordnen, wenn was Neues herauskommt, also neues Tafelbild an einem Altar. Weil dann werden auch eben Methoden eingesetzt, dass es geröntgt wird und ob man Unterzeichnungen sieht. Und das ist eigentlich schon ein eigener Krimi, da auf die Spur zu kommen, wer welches Kunstwerk wirklich gemalt hat und dass man es ihm zuordnen kann.
Apropos Krimi, ich habe jetzt heute mal ein Kurzkrimi-Sammelband mitgebracht mit dem Titel Tod auf Fränkisch und habe da eine Geschichte ausgewählt, die, glaube ich, ganz gut zu dem Thema passt. Sie heißt Agnes und der Engel. Die Hauptrolle spielt da drin Katharina Blum, das ist die Ehefrau meines Ermittlers Paul Fleming. Und die ist befreundet mit einer Astrid, genau wie du.
Und das ist Astrid ja eine deiner Leidenschaften, die Namen von bekannten Personen in deinen Krimis mitzuverwenden.
Ja, manchmal macht es Spaß, wenn man dann noch wen vor sich hat, also den man auch tatsächlich kennt. Und die Astrid bei mir ist eine wissenschaftliche Mitarbeiterin im Germanischen Nationalmuseum. Und dazu folgender Ausschnitt. Astrid war als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Germanischen Nationalmuseum angestellt, genauer gesagt als Restauratorin. Von außen betrachtet eine trockene Angelegenheit. Sich immer nur mit altbackener Kunst auseinanderzusetzen, das klingt nicht gerade spannend, hatte Paul einmal dazu gesagt. Doch Katinka, seine Frau, wusste es besser. Dank Astrids lebendigen Erzählungen ahnte sie, wie spannend die Aufgabe sein konnte, sich intensiv mit den Werken alter Meister zu beschäftigen. Beim Reinigen und Ausbessern antiker Gemälde, laut Astrid eine Sisyphus-Arbeit, stieß man mitunter auf Unerwartetes und entlockte jahrhundertealten Stücken noch so manches Geheimnis. Vor kurzem war Astrid sogar ein echter Coup gelungen. Sie hatte sich mit einer hölzernen Gemäldetafel befasst, auf der die heilige Agnes abgebildet war. Das Exponat hatte ein Schattendasein in einer dunklen Ecke des Museums gefristet und war weder von den Besuchern noch vom Personal je besonders beachtet worden. Ein Wunder, dass es nicht längst zwischen den Asservaten in den Kellerkatakomben des Germanischen Nationalmuseums verschwunden war. Als Astrid den Auftrag erhielt, das spätmittelalterliche Gemälde zu entstauben und auf eventuelle Schäden zu begutachten, hielt sie es zunächst für eine Routineaufgabe. Doch so wie sie sich die Tafel in den Werkstätten der Kunsttechnik und Konservierung vornahm, stieß sie auf eine echte Überraschung. Katinka erinnerte sich noch genau an die Begeisterung, mit der ihre Freundin über ihren Fund berichtet hatte. Astrid setzte die entrahmte Gemäldetafel mit der kühl blickenden Agnes auf ein Stativ und fertigte eine Röntgenaufnahme an. Das tat sie in erster Linie, weil sie damit Beschädigungen ausfindig machen wollte, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen waren. Stattdessen aber stolperte sie über etwas anderes, etwas völlig Unerwartetes. Hinter dem Bildnis der Heiligen tauchte wie aus dem Nichts der Verkündungsengel auf. Seine Flügelschwingen hielt er wie zum Schutz über Agnes Schultern, den Kopf gesenkt, als würde er sich um die Heilige sorgen. Ja, soweit der kleine Ausschnitt aus der Geschichte. Ist sowas vorstellbar?
Das ist immer wieder vorstellbar, weil man hat ja auch Tafeln auch wiederverwendet und man findet immer wieder mal unter Kunstwerken, weil wenn man eben röntgt zur Untersuchung, um irgendwelche Schäden zu finden, so wie du es so schön beschrieben hast, dass man dann eben auch Unterzeichnungen findet, eben auch andere Gemälde.
Aber es gibt ja nicht nur diese Richtung, also dass man etwas übermalt oder fälscht, sondern es gibt ja tatsächlich auch den klassischen Kunstraub. Ich glaube, so das Beispiel, was wir alle vor Augen haben, ist jetzt der Raubzug im Grünen Gewölbe in Dresden. Wie schützen sich Museen denn gegen so etwas?
Also ganz moderne Museen, die neu gebaut werden, haben ganz hohe Auflagen an der Sicherheitstechnik. Und da hast du nicht nur also die Sicherheitstechnik von zum Schutz, zum Beispiel bei Brandschutz, dann hast du auch eben den Sicherheitstechnik zum Diebschallschutz und du hast eben auch dann den konservatorischen Schutz, also Feuchtigkeit und Temperatur. Also das sind sehr, sehr hohe Auflagen, die auch von den Versicherungen gestellt werden. Bei älteren Museen ist es so, dass halt ganz viel Schutz über Wachpersonal abgedeckt wird, weil man natürlich ein altes Haus nicht mehr so hundertprozentig mit modernster Sicherheitstechnik ausstatten kann.
Ja, und muss man sich diesen modernen Schutz dann so vorstellen, wie man das aus den Filmen kennt, also überall Laserstrahlen, die dann ja von den Gangstern dann mit speziellen Brillen gesehen werden und wo sie sich dann katzenhaft dann durchschleichen müssen?
Das mag es geben, weil und vor allem dann, Jan, wenn Ausstellungen gezeigt werden, wo viele Leihgaben sind, weil wenn man seine Kunst verleiht, dann ist natürlich der Anspruch ganz, ganz besonders hoch, dass das Kunstwerk auch genauso wieder zurückkommt. Also, aber ich kann dir schon sagen, ich schmunzel immer wieder mal jetzt über diese modernen Filme, denn so Alarmanlagen sind schon manchmal zickig, wenn es allein nur um Lichtschranken geht, die vor Türen aufgebaut sind. Weil wenn du dann zum Beispiel bei Lichtschranken eine Tür sehr, sehr lange offen lässt, habe ich jetzt gelernt, dann merkt sich das die Lichtschranke und denkt, da bin ich jetzt sabotiert worden, da hat jetzt jemand eine Jacke drüber gehängt und dann hast du schon ein Problem, manchmal die Alarmanlage schon scharf zu stellen.
Also leicht ist es nicht?
Nein, das ist nicht leicht. Also diese Alarmanlagen auch zu bedienen, also ich bin jetzt ganz glücklich, dass ich ohne Herzklopfen das Museum auf- und zusperren kann.
Ja, das sind auf jeden Fall spannende Eindrücke, die du da schilderst. Ich würde noch mal kurz aufs Germanische Nationalmuseum kommen. Das spielt auch in einem meiner Krimis eine große Rolle, in den Meisterdieben von Nürnberg. Da sind wir auch zusammen vorher durchgegangen, haben uns die Tatorte angeguckt, weil ich lege immer großen Wert darauf, dass ich mich nicht vorm Schreiben festlege, wo jetzt ein Mord passiert, sondern dass ich mir immer erst die Lokalitäten anschaue und erst dort entscheide. Und da haben wir alles Mögliche ausprobiert. Ich bin auch mal in eine Ritterrüstung geschlüpft. Sehr spannend. So ähnliche Führungen, also dass man auch was erleben kann, können ja zumindest die kleinen Besucher im Germanischen Nationalmuseum auch erleben.
Ja, Jan, du bist ja in die Rüstung gestiegen, die für die kleinen Besucher gedacht waren. Also die Erwachsenen sind normalerweise nicht so wild drauf, in so eine Ritterrüstung zu steigen. Aber ich fand das Erlebnis schon auch gut. Ich war auch mal zumindest zum Teil in dieser Ritterrüstung drinnen.
Da fühlt man sich auch, wenn man das so, kann man so ein bisschen nachvollziehen, ja, wie steif und ungelenkt das Ganze war. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die damit gekämpft haben.
Also mir ist das ein absolutes Rätsel, aber die waren viel kräftiger, die Menschen, weil diese Ritterrüstungen sind ja wirklich schwer. Und ich denke, wenn wir allein 5 Kilometer mitlaufen würden, wäre es danach einfach aus. Also ich meine, das erklärt zum Beispiel auch die Pferde, ne? Wenn die in voller Rüstung auf diesen Pferden saßen, das mussten starke, kräftige, ja, Halbblütler sein, damit man überhaupt vorankommt.
Ja, auf jeden Fall eine spannende Sache, genauso wie auch die Waffen, die die dann benutzt haben. Also in dem Fall ging es mir auch darum, eine Mordwaffe zu finden. Wir haben es dann tatsächlich in einem Schwert, was dort in echt ausgestellt.
Ein
Prunkschwert, mhm, dann gefunden. Das wird im Krimi dann eingesetzt zu einer Gewalttat. Dieses Prunkschwert hat es mir besonders angetan, weil es hat ja so viele gerade Zeichnungen, die auch gewisse Aussagen, die man erstmal deuten musste, getragen.
Da ist eine Inschrift drauf, ein Bibelspruch. Aber Jan, jetzt erwischst du mich kalt, weil den weiß ich nicht mehr auswendig. Habe ich mich nicht vorbereitet.
Na, dann ist doch ein Grund für unsere Hörerinnen und Hörer, sich dort einmal vor Ort umzuschauen und selber das Museum zu besuchen. Und wir machen jetzt noch einen kleinen Sprung zurück in die Geschichte, in die Kurzgeschichte und schauen wir mal, was die andere Astrid hier in diesem Kurzkrimi noch herausfindet. Astrid war von ihrem Fund wie elektrisiert und stellte weitere Untersuchungen an. Unter der UV-Lampe gab das Gemälde noch mehr Geheimnisse preis. Schattierungen, die zuvor nicht sichtbar gewesen waren, traten hervor, ebenso wie verborgene Gesichtszüge und Falten, die der zentralen Figur Leben einhauchten. Mit einem Mal war aus einem jahrelang vernachlässigten Bild, um das sich nie jemand geschert hatte, eines der spektakulärsten Ausstellungsstücke des Museums geworden. So sah es zumindest Astrid und wollte die Direktion über ihre sensationelle Entdeckung unterrichten. Da Astrid allerdings im Eifer des Gefechts die Zeit aus den Augen verloren hatte, merkte sie zu spät, dass es Feierabend war und die Verwaltung längst geschlossen hatte. Also verstaute sie die heilige Agnes nebst unsichtbarem Engel im Lager der Werkstatt, ließ von einem Pförtner absperren und verabschiedete sich ins Wochenende. Als Astrid am darauffolgenden Montag von einem Einbruch im Germanischen Nationalmuseum hörte, war sie wie vom Donner gerührt. Zu Hause ließ sie alles stehen und liegen, eilte ins Museum und erfuhr, dass neben einigen anderen Artefakten aus den Werkstätten auch die heilige Agnes zum Diebesgut gehörte. Dies war ein herber Schlag. Ja, Astrid, das ist natürlich nur eine Geschichte, aber ja, kann man sich sowas auch im wahren Leben vorstellen?
Du hast ja diesen großen Vorteil, Jan, dass du in deinen Büchern ganz viel Fantasie laufen lassen kannst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sowas passiert. Aber wenn, dann könnte ich dir das jetzt auch gar nicht erzählen. Und kein Museum wäre natürlich stolz drauf, dass das was passiert. Aber dann werden große Untersuchungen gemacht und dann werden auch alle befragt. Und dann gibt es aber auch die Technik. Es gibt ja eben Kameras, die Aufzeichnungen machen, und es gibt die Aufseher, die dann schauen, was passiert ist. Also es kann sein, es wäre möglich, aber eigentlich sind alle Museen sehr, sehr, sehr gut gesichert und das wird auch nicht groß an die große Glocke gehängt, wenn dann was passieren sollte. Es sei denn, es ist ein Leihgegenstand und schlägt große Wellen und dann wäre es ein Fall für Paul Fleming.
Ja, das ist fast ein schönes Schlusswort, aber ich möchte dich nicht gehen lassen, bevor du nicht noch vielleicht noch ein paar Museumstipps für unsere Hörerinnen und Hörer hättest. Was ist denn im Moment besonders hier in Franken angesagt? Was sollte man sich, wenn die Museen öffnen, unbedingt anschauen?
Na Jan, da bin ich jetzt ja nicht ganz neutral, weil da muss ich jetzt natürlich an unser Museum denken, unser Bibelmuseum Bayern. Und das ist vielleicht für dich auch spannend, denn da haben wir auch passend zu unserem Thema tatsächlich eine Fälschung ausgestellt, und zwar eine Münzfälschung. Denn wir zeigen im Bibelmuseum Bayern die archäologischen Funde von dem Pfarrhof, wo ja auch das Museum ist, und da hat man einen Münzschatz gefunden, aber es ist ganz schnell rausgekommen, dass dieser Münzschatz kein echter Schatz ist, wie ein Goldfund, sondern es sind gefälschte Münzen, und die wurden gefunden, ich verkürze jetzt mal ein bisschen, in der Latrine, also in der Klofüllung. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen gefälschte Münzen ins Klo vom damaligen Pfarrer von St. Lorenz?
Da wollte einer nicht erwischt werden.
Das wäre eine Möglichkeit. Oder im Klingelbeutel. Genau, also in dem Sinn, da mein Tipp wäre natürlich erstmal grundsätzlich Museen zu besuchen. Ich finde alle Museen in Nürnberg sehr spannend, das natürlich auch bei mir berufsbedingt ist. Aber allen Menschen lege ich natürlich unser Bibelmuseum Bayern ans Herz.
Ja, also wie gesagt, diesen Tipp greife ich gerne auf, denn auch ich finde immer wieder neue Anregungen in den verschiedenen Museen hier in Franken, denn Franken hat da sehr, sehr viel zu bieten. Astrid, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
Tschüss, Jan.
Und wenn du am Kopfhörer oder Lautsprecher zu Hause weitere Podcast-Folgen nicht verpassen möchtest, dabei bleiben möchtest, dann abonniere doch gerne diese Seite oder folge infranken.de auf Facebook oder Instagram. Und beim nächsten Mal geht es um einen Toten im Opernhaus. Allerdings kein Theatertod, sondern ein echter. In meinem Krimi Das Phantom im Opernhaus ist Hobbydetektiv Paul Fleming einem Mörder auf der Spur, der einfach nicht zu fassen ist. Fast wie ein Phantom. Über Spannendes und Kurioses aus der Opern- und Theaterwelt spreche ich mit Harry Heimbrecht, der seit vielen Jahren Besucher hinter die Kulissen führt. Wir hören uns.
Mord in Franken. Ein In Franken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen.